Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was uns diese Woche bewegt und aufregt, wie steht es eigentlich bei den Verhandlungen über die künftige Regierung in Österreich, und unbestritten beeinflusst die Wahl und der krachende Erfolg von FPÖ-Chef Mario Kunasek das Schicksal der Koalition auch in Wien. Innerhalb der SPÖ wiederum knirscht es ganz gewaltig. Rebell Rudi Fussi teilt aus in einer Art und Weise, wie wir es so eigentlich noch nie erlebt haben. Österreich staunt und hört genau zu. Und was wirklich Ernstes, wie sollen wir eigentlich umgehen mit diesem mörderischen Absacken der heimischen Industrie? Kein Tag ohne Horrormeldungen und Werksschließungen und Mitarbeitern, die hinausgeworfen werden. Und die EU, was macht die? In Zeiten wie diesen quält sie uns mit einem möglichen Gesetz, wonach Rauchen im Freien verboten werden soll. Ja, haben wir nicht dringende Anliegen als diese? Fragen wir nach Brüssel. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute im Studio die linke Autorin Veronika Börn-Mehner und FPÖ-Politiker Leo Lugner.
Schönen guten Abend.
Ja, das sind diese Themen dieser Woche, die uns wirklich bewegen und die vor allem Diskussionen auslösen, die nicht abweisen. Frau Börn-Mehner, was hören Sie eigentlich über den Stand der Verhandlungen über die Zuckerl-Koalition in Wien?
Relativ wenig, was ich gut finde. Also mein Eindruck ist, dass sowohl ÖVP als auch SPÖ das Ganze sehr diszipliniert und professionell angehen. Die richten sich offensichtlich gegenseitig öffentlich nichts aus, wie sich das gehört. Die betonen auch beidseitig, dass es keine roten Linien gibt. Ich finde das eigentlich alles recht konstruktiv. Die einzigen, die da so ein bisschen ausscheren und wo man halt auch merkt, dass sie wenig Verhandlungserfahrung haben, sind die NEOS. Weil die halt schon öffentlich poltern und die halt einigermaßen querschießen. Bin gespannt, wie das weitergeht. Wenn sie so weitermachen, ist das auf jeden Fall nicht ideal.
Naja, aber sie sind im Endeffekt die Königsmacher oder Königsmacherinnen. Also der pinke Zuckerl-Verhandler Josef Sepp Schellhorn, was machst du, Sepp, ist seine TikTok-Masche. Offensichtlich soll man jetzt auch fragen, was machst du eigentlich bei diesen Koalitionsverhandlungen, wenn er sich darüber aufregt, dass einerseits die SPÖ nichts weiterbringt und er den Rudi Fussi forciert und andererseits er sich darüber beschwert, dass die Gehälter um 3,5% angehoben werden sollen und die Pinken nicht mit einbezogen waren in diese Verhandlungen. Was halten Sie von diesem Schauspiel?
Ob so Schauspiel ist die Frage und ob er da alleine ist mit Sepp, was machst du? Wie in der Küche, wo er immer kocht, glaube ich, dass er dort nicht alleine ist, sondern dass es mittlerweile in der NEO sehr viele Kritiker gibt an dieser Zuckerl-Koalition, was ich höre. Es ist so, dass man aus den NEOs hört, dass mittlerweile Beate Meindl-Reisinger und der Herr Wiederkehr die Letzten sind, die noch unbedingt eine derartige Regierung wollen, auf Biegen und Brechen. Ja, warum? Weil sie sich natürlich zwei schöne Posten daraus verhandeln wollen, aber es schaut eher danach aus, dass bei den NEOS irgendwo allgemein ein großer Umbruch bevorsteht und dass dann Leute wie der Herr Brandstätter, ehemaliger Kollege von Ihnen als Journalist, mittlerweile sehr unzufrieden sind mit dem, was da auf Bundesebene ausverhandelt wird, aber auch die Landessprecher, wie das bei denen heißt, auch allesamt irgendwo Angst davor haben, dass die NEOS in einer derartigen schwarz-roten Koalition aufgehen und dort, so wie auch in Wien, in der Regierung nichts wirklich bewirken können, sondern am Ende des Tages irgendwie die Pool-Leute sind. Und also ich glaube, das kann gut dazu führen, dass in den nächsten 14 Tagen die NEOS noch diese Zuckerl-Koalition in die Luft sprengen, bevor es überhaupt stattgefunden hat.
Gut, Herr Lugner meint, dass die Pinken das in die Luft sprengen. Andere wiederum glauben, dass die Sozialdemokraten und der Andi Babler an der Spitze in die Luft gesprengt werden könnten. Und zwar vom Rudi Fussi. Ja? Er hat mehr als 14.000 Stimmen gesammelt. Ob die alle echt sind oder nicht, weiß ich nicht. Sei dahingestellt. Tatsache ist, seit Tagen macht er mobil, seit Tagen gibt Dinge von sich, die eigentlich auf der einen Seite verwundern, so hat er eben gesagt, und früher hat er 10 bis 15 Joints am Tag geraucht. Das musste er aber tun, um irgendwelche Rheumaschmerzen damit zu bekämpfen. Auf der anderen Seite möchte er den Andy Babler ablösen, den er vieles unterstellt. Stalinist, illegal auf der Jagd gewesen und was auch immer. Was halten Sie davon? Sie sind ja in der linken Reichshälfte eher angesiedelt.
Ja, ich finde das Ganze, um ehrlich zu sein, inzwischen sehr tragisch. Also ich habe es mir am Anfang natürlich aufgrund der Skurrilität des gesamten Unterfangens auch einigermaßen belustigt angeschaut. Aber inzwischen finde ich es eigentlich nur noch tragisch und es ist unangenehm anzusehen. Also mir war das gestern vor allem wahnsinnig unangenehm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ein Mensch, ich habe schon Mitgefühl mit anderen und ich glaube auch, dass Rudi Fuss jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er der SPÖ keinen Gefallen tut, dass er der Republik keinen Gefallen tut, dass er den Regierungsverhandlungen keinen Gefallen tut, er tut sich selbst und seinem Umfeld auch wirklich gar keinen Gefallen mit dem, was er da tut. Noch einigermaßen freundliche Kommentare, die ich so gelesen habe auf Social Media über das Unterfangen von gestern waren, das war öffentliche Therapiestunde. Ich glaube, das bringt es eher auf den Punkt. Ich meine, ich will jetzt nicht gemeinsam, wie gesagt, mir tut der Mensch inzwischen, ich will nicht sagen, dass er mir leid tut, weil das ist auch wieder gemein, das zu sagen. Aber ich glaube, der ist in einer besonderen Lebenssituation und ich glaube, manchmal muss man Menschen auch vor sich selbst schützen und ich glaube, es wäre im Interesse von Rudi Fussi selbst und auch von seinem Umfeld, wenn er sich wieder ein bisschen zurücknehmen würde. Jedenfalls jetzt aus
Sicht der SPÖ. Wird nämlich gehen, ja, wenn man ihn so zuhört. Und es gibt aber auch viele, die finden, dass das, was er sagt, Hand und Fuß hat. Das, was er tut, durchaus richtig ist. Und im Endeffekt, er macht genau das, was Andreas Babler eigentlich von der Partei verlangt hat. Und zwar eine Frage, wenn man so und so viele Stimmen hat, Unterschriften, ich glaube, Babler hat 2000 gehabt, ja, dass dann die Frage nach dem Vorsitz der Partei gestellt werden darf.
Aber es geht ja überhaupt nicht um die Frage der Kandidatur. Das ist ja legitim und das kann er doch bitte gerne machen. Also das Problem, das ich darin sehe, ist die Art und Weise, wie er das macht. Und er erzählt der Geschichten, Profil zum Beispiel hat mit Faktiv bereits herausgefunden, dass manche Geschichten einfach frei erfunden sind.
Welche meinen Sie denn?
Die mit dem Wasserdruck zum Beispiel, wo er behauptet hat, in Dreiskirchen wäre der Wasserdruck nicht in Ordnung, weil er sich als Bürgermeister nicht darum gekümmert hat, dass die Wasserleitungen ordentlich gewartet werden oder dass irgendwelche Rechnungen bezahlt werden. Irgendwelche Jagdgeschichten, die dubios sind, die niemand belegen kann. Diverse andere Anwürfe, wonach er angeblich den Stalin verehren will. Würde. Also das sind alles so
gut,
Dinge.
Das Buch gibt es ja.
Ja. Ja, aber er ist ja nicht der Einzige, der dieses Buch geschrieben hat.
Die Büste steht auch im Büro, oder?
Diese Büste steht nicht im Büro, sondern bei ihm zu Hause. Und es ist ein Plastik-Kitsch-Artikel. Und es
noch schlimmer.
Ein Scherz. Ich weiß nicht, was Sie alles zu Hause haben, aber es gibt Leute, die haben durchaus auch lustige, skurrile Dinge zu Hause und nicht unbedingt, das ist ja jetzt keine Steinbüste, die er da wie einen Altar hingestellt hat, weil er das so verehrt, sondern das ist so ein kleines Plastikding, wie man es aus dem Kitschgeschäft kennt. Also
gut, bitte. Aber wenn er Mein Kampf zu Hause im Bücherregal stehen,
Mein Kampf steht nicht mehr auf dem Index. Ich habe zum Beispiel die kommentierte Fassung von Mein Kampf zu Hause. Ich habe das Buch auch gelesen, das ist nichts Illegales. Wie gesagt, das ist die kommentierte Auflage, da wird natürlich auch alles in Kontext gesetzt, was Adolf Hitler sich da zusammengesponnen hat. Also wir haben alle Dinge zu Hause, wo man sich vielleicht denkt, warum hat die Person das? Ich habe zum Beispiel auch der lange Weg durch die Wüste Gubi von Kohl zu Hause, weil ich wissen wollte, was Andreas Kohl so schreibt, nicht weil ich Andreas Kohl verehre. Also das sind schon unterschiedliche Dinge, was man zu Hause hat und wessen Anhänger man ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, es wäre ja legitim, sich als Vorsitzender der SPÖ zu bewerben. Es ist ja auch total legitim, um Unterschriften zu werben. Das, was Rudi Fussi da macht, ist leider ein Totalschaden für sich selbst und für alle anderen auch, weil er wild um sich wirft mit privaten Dingen, die eigentlich niemanden was angehen, auch aus seinem eigenen Privatleben, wie ich finde. Deswegen tut mir auch sein Umfeld leid in dem Fall. Er erfindet irgendwelche skurrilen Geschichten, die nicht wahr sind, die faktisch auch widerlegbar sind, die nicht wahr sind. Und er macht das alles auf eine Art und Weise, die unfassbar schädlich ist. Wie gesagt, vor allem auch für ihn selbst. Und ich würde mir halt wünschen, dass man in solchen Situationen an die Verantwortung der Menschen appelliert, das nicht, dem Ganzen nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu widmen, weil das ist natürlich ein komplett hoffnungsloses Unterfangen. Also auch die Punkte, die er präsentiert, die Art und Weise, wie er sich darstellt, die Dinge, die er fordert, das hat ja alles wenig bis nichts mit Sozialdemokratie zu tun. Da wäre er ja in einer anderen Partei wesentlich besser.
Vielleicht gleich direkt drauf.
Wollte ich gerade sagen, bevor Sie sicher was zu sagen.
Ja, das selbstverständlich. Also ich meine, so eine Kitschbüste hat nichts im Wohnzimmer verloren. Und selbst wenn, ist es dann fraglich, dass das dann irgendwie so öffentlich dargestellt wird, dass alle davon erfahren. Das ist, sage ich jetzt einmal, tatsächlich höchst problematisch. So einen Kitschartikel stelle ich mir doch beim besten Willen nicht in mein Wohnzimmer. Völlig egal, ob das jetzt hier aber kein Trump-Häferl bei mir zu Hause stehen oder eine Trump-Büste, weil wozu stelle ich mir das ins Wohnzimmer? Aber er hat das offensichtlich getan. Und auf all diese, sage ich jetzt mal, teilweise Erzählungen, die vom Herrn Fusse kommen über den Herrn Babler, es gibt schon auch immer eine gewisse Kern der Wahrheit. Und dann wollen wir bitte wissen, ob der Herr Babler auf Einladung seines eigenen Wasserleitungsvereins auf Jagd war, was er dort geschossen hat. Das wäre durchaus interessant. Und genauso absurd ist die Geschichte, also genauso interessant ist die Geschichte, sein Freund, dieser eine Gemeinderat aus Schwächert, der in der Kommunistenuniform als Politoffizier abgelichtet wurde und dann sogar zurücktreten musste. Das war ja sein eigener Freund, mit dem er auch auf Intifada-Demos unterwegs war und irgendwo Werbung für die palästinensische Sache gemacht hat. Ja, vor 20 Jahren, wurscht. Das, was bei diesem Herrn Babler politisch inhaltlich da ist, ist höchst problematisch. Und das passt alles nicht zu einem Vizekanzler der Republik. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was er jetzt sonst noch so alles fordert, an rückwirkender Erbschaftssteuer etc., was in einer Enteignung gleichkommt. Also diese SPÖ hat absolut nichts unter einem Herrn Babler in der Regierung verloren. Und wenn die ÖVP sich selbst zerstören möchte, dann werden sie dann auch weiter verhandeln. Sie können darauf hoffen, dass wahrscheinlich die Pinken diese Verhandlungen noch in die Luft sprengen im Vorfeld. Oder dass vielleicht irgendwo dann doch irgendwo ein alter ÖVP-Grande zur Vernunft kommt wie ein Michael Leitner und das stoppt. Weil wenn Nehammer mit Babler eine Regierung macht und wurscht, ob da jetzt die Pinken oder die Grünen dabei sind, wird das zum großen Problem für dieses Landes. Das wird noch weiteres Wirtschaftssterben fördern, was Sie schon vorher angesprochen haben. Und das wird unser Land in einen absoluten Ruin treiben. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Leute aus jeglicher Regierungsverantwortung wegkommen. Und überhaupt, dass die überhaupt ein Herr Babler tatsächlich darüber verhandelt, als Vizekanzler in Österreich Politik zu machen, das ist absurd und irre.
Ich finde es interessant, dass das von einem Freiheitlichen kommt. Ich sage jetzt nichts über die einzelnen Personen innerhalb der FPÖ und was die in ihrer Jugend unter anderem gemacht haben. Unter anderem sogar ehemalige Parteichefs, und da war man eher im Strafrecht zu Hause, wie bei dem, was Andi Babler in seiner Jugend vermeintlich gemacht hat. Ich kann nur sagen, man darf sich an Andi Babler gerne abarbeiten, man kann alles kritisieren, was er tut, man kann gerne sagen, das ist einem zu links, man kann die Wirtschaftspolitik kritisieren, man kann sagen, das und das ist mir inhaltlich alles nicht recht. Womit ich ein Problem habe, ist diese Kultur, dass sich irgendwelche Sachen ausdenken, Persönliches an die Öffentlichkeit bringen und damit irgendwelchen dubiosen Geschichten daherkommen. Das ist einfach eine Art und Weise, die ich total unnötig und auch einigermaßen würdelos finde. Und ich finde es schade, weil ich bin mir sicher, dass der Rudi Fussi das irgendwann bereuen wird, weil das ist eigentlich ein kluger Mensch und der wird irgendwann einmal draufkommen, dass er da großen Schaden angerichtet hat für sehr, sehr viele Menschen, auch für sich selbst. Und ich hoffe...
Vielleicht rettet er die Partei noch. Ich glaube es zwar auch nicht, aber...
Das wird sicherlich nicht passieren. Also wie gesagt, das ist ein vollkommen hoffnungsloses Unterfangen. Ich finde es halt eher verantwortungslos, dass es Leute gibt, die das aktiv befeuern und anfeuern. Und das sind halt eher Leute, für die Rudi Fussi arbeitet, aber keine Leute aus der Sozialdemokratie. Das sind eher Leute, die im Wirtschaftsflügel der ÖVP zu Hause sind, die beim Wirtschaftsbund aktiv sind, die aus der Industriellen Vereinigung kommen oder aus dem türkisen Personenkreis rund um Sebastian Kurz. Die haben natürlich ihre Freude damit, weil die natürlich sagen, jetzt hat man schon wieder so ein peinliches Schauspiel rund um die SPÖ. Und ich meine, auch
aber das ist ein völlig neuer Zugang, dass Rudi Fussi es deshalb macht, weil er von irgendwelchen mysteriösen Figuren aus der Pinken-Ecke...
Das glaube ich auch nicht.
Also,
das glaube ich überhaupt nicht, dass er das deswegen macht, aber ich glaube, dass andere das sehen und sich denken, das ist mir eigentlich gerade ganz recht, das passt mir ganz gut.
Als politischer Mitbewerb ist das sehr unterhaltsam, was passiert, wenngleich er natürlich mit den Inhalten teilweise nicht Unrecht hat. Ich meine, wenn er gerade die Zuwanderungspolitik kritisiert, die superlinken Auswüchse innerhalb der SPÖ kritisiert. Das sind ja die Gründe, warum die Sozialdemokratie nicht mehr erfolgreich ist. Warum die aktuellen Umfragen zeigen, dass die SPÖ gerade noch einmal 20% schafft bei einer Bundeswahl, voraussichtlich. Möglicherweise sogar dann nur mehr unter den 20% zu liegen kommt bei den nächsten Wahlen. Dass sich da die Verantwortungsträger in der Partei nicht einmal überlegen, dass man vielleicht doch in der Vergangenheit was falsch gemacht hat. Und dass man irgendwo einmal eine Neuausrichtung in Sachen Migrationssicherheitspolitik, aber auch Wirtschaftspolitik braucht, dass irgendwo nur die Klassenfeindschaft und irgendwo das, der eine ist reich, dem müssen wir jetzt was wegnehmen, dass das vielleicht zu wenig ist, um ein Land erfolgreich zu gestalten und zu regieren. Das ist wichtig, dass es einen Wirtschaftsmotor gibt, weil wir werden das alle sehen, wenn jetzt solche Firmen wie KTM zusperren werden. Wir haben es auch im Automobilzulieferungsbereich in Steyr bei MAN gehabt. Das ist für Österreich eine große Katastrophe, wenn diese Arbeitsplätze verloren gehen. Und da muss man schon schauen, dass man auch für die Wirtschaft etwas Positives bewirkt. Und diesen Anreiz kann ich bei der SPÖ aktuell überhaupt nicht mehr sehen. Und ich glaube, früher hat die SPÖ schon auch irgendwo immer wieder, früher hat man es irgendwie bös genannt, Nadelstreifsozialisten, aber die haben zumindest noch einen Verstand für die Wirtschaft gehabt. Mittlerweile der Babler mit seiner linken Partie, die haben überhaupt kein Verständnis mehr für Wirtschaft.
Ja, das ist eben die große Frage. Und vor allem, wer bei diesen Koalitionsverhandlungen, die so still und heimlich im Palais Epstein ablaufen, vermittelt eigentlich eine Aufbruchstimmung? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie es bei den Verhandlungen um eine mögliche Koalition in Österreich steht. Bekommen wir eine Zuckerl-Koalition? Leo Lugner meint, nein, ganz sicher nicht. Die sprengen sich noch in den nächsten 2 Wochen in die Luft. Auf der anderen Seite gibt es innerhalb der SPÖ und in den Kreisen rund um Andreas Babler diese heftige Diskussion, wie soll man umgehen mit Rudi Fussi. Weil Veronika Barmener, eine Autorin aus der linken Ecke, meint, man müsse Rudi Fussi vor sich selbst schützen. Er demontiert sich mit dem, was er da macht. Andere meinen, er könnte durchaus Andreas Babler aushebeln als Parteichef der Sozialdemokraten.
Halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Ich glaube weder, dass er 14.000 echte Unterschriften schafft und selbst wenn er die schafft und es zu einer Abstimmung kommen würde, würde er niemals gewinnen. Halte ich für wirklich vollkommen ausgeschlossen und die Art und Weise, wie er sich präsentiert, wie er sich verkauft, mit welchen, wo er hingeht, was für Forderungen er aufstellt, das spricht alles zusammen ein Klientel an, das nicht unbedingt den SPÖ-Mitgliedern entspricht. Und ich glaube auch, dass viel von dem, was er da gerade sagt, er selbst so vor einem Jahr nicht so gesagt hätte. Also,
aber er behauptete auch in der Pressekonferenz, dass die Krankenakte über ihn eigentlich aus SPÖ-Kreisen diversen Medienvertretern in Österreich zugespielt worden sein soll.
Ich glaube, dass wir in Österreich zum einen einmal so ein funktionierendes medizinisches System haben, dass Ärzte und Ärztinnen keine Krankenakten von irgendwelchen Leuten an Parteienapparate weitergeben. Also ich wüsste schon einmal gar nicht, wo soll die Löwelstraße überhaupt so eine Krankenakte herhaben, abgesehen davon, dass es nicht eine gesammelte Krankenakte gibt. Und zum anderen halte ich es für vollkommen ausgeschlossen, dass die jemals so dumm wären, sowas an Redaktionen weiterzuschicken, weil das kommt ja raus. Also das, Journalisten und Journalistinnen reden ja auch miteinander, die sind ja auch nicht dumm. Also das wäre ein Risiko. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jemals eingehen würden. Also ich halte das für, ich kann mir vorstellen, dass der Rudi denkt, dass das so ist, aber ich halte das für absolut unrealistisch und ich kann mir in keinster Weise vorstellen, dass das wirklich so ist, sondern ich glaube, der Rudi spinnt sich da leider was zusammen.
Ja, wir haben in der Pressekonferenz von Herrn Fussi auch ein absolutes privates Outing erlebt. Er hat darüber geredet, dass er sich gestritten hat mit seinem Ehemann, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. War das möglicherweise so ein vorauseilendes Abchecken, ich muss alles aus meiner privaten Ecke öffentlich machen, denn irgendwann kommt es ohnehin heraus?
kann man es natürlich so sehen. Also ich möchte jetzt einmal zum einen widersprechen. Beispielsweise wurde ein unangenehmes Privatfoto von unserem ehemaligen Vizebürgermeister und Clubobmann Gudenus in allen Medien veröffentlicht und man weiß bis heute nicht, wo das herkam. Also genauso kann man das. Ist ja jetzt ein privates Foto, sage ich jetzt einmal, was in einer sehr ungünstigen Lage zeigt. Und warum soll das dann nicht bei einem Herrn Fussi passieren, wenn das auch bei einem FPÖ-Politiker passieren kann? Und dann möchte ich aber zusprechen in der Aussage, dass er wahrscheinlich bei so einer Wahl nicht zum SPÖ-Chef gewählt werden würde. Das glaube ich nämlich schon. Niemand liebt den Verräter, aber alle lieben den Verrat. Ein altes Sprichwort, das wieder zutreffend ist, wo man davon ausgehen kann, dass jetzt alle, die mit Babler in der SPÖ unzufrieden sind, dort für Fussi unterschreiben, um eine Bundesobmann-Debatte, Bundesvorsitzenden-Debatte auszulösen, um dann vielleicht einen völlig anderen zum Vorsitzenden zu machen. Und das ist das, was ich wiederum von meinen Kontakten aus der Sozialdemokratie höre, dass die zwar nicht den Fussi wählen wollen und dass sie der Meinung sind, dass er nicht der beste Bundespartei oder Bundesparteivorsitzende für die SPÖ wäre, aber dass er jetzt natürlich den Weg ebnen könnte für einen Dritten, der dann möglicherweise in Kürze kommen wird. Also das würde ich nicht ausschließen. Ich bin jetzt da nicht der größte Insider, was die SPÖ betrifft, aber das ein oder andere hört man doch im Wiener Rathaus. Und da kann man durchaus die Vermutung zulassen, dass es möglicherweise
ein Dritten gibt. Sie können es ja aussprechen, die Rathauspartie.
Die Wiener SPÖ, ja.
Genau, das ist Bürgermeister Ludwig, Doris Burius, wer noch?
Viele, eine Wiener Rathauspartie, alle, die da in der SPÖ Wien, sehr viele, die in der SPÖ Wien sitzen, sind am Ende des Tages mit Babler unzufrieden, haben ihn zwar unterstützt gegen Tosko Ziel, bereuen das aber mittlerweile schon und angesichts der Ergebnisse, die die SPÖ irgendwo einholt, sind die alle irgendwo alarmiert und wollen Veränderung. Und genauso, glaube ich, wird es in Kürze bei der ÖVP massiv rumoren, weil mit diesen Verlusten kann eine Partei auch nicht lange irgendwo zusehen und da wird es auch die ein oder anderen Landesfürsten, sage ich jetzt einmal, bei denen geben, die sagen, Karl Nehammer, so geht es nicht weiter.
Ja, es rumort in der ÖVP, aber auch aus anderen Gründen, und zwar diese krachende Niederlage aus der Steiermark, fast 10% minus, Mario Kunasek, der Held von Graz, dort gibt es ebenso wie in Wien jetzt dann Koalitionsverhandlungen. Es heißt auf der einen Seite, es könnte in der Steiermark rot bzw. blau-rot geben. Also
nicht auszuschließen, ja.
Kunasek und den SPÖ-Partner Toni Lang. Andere glauben aber, nein, vielleicht gibt es doch noch einen Vize-Landeshauptmann Drechsler. Was glauben Sie, was in der Steiermark passieren wird?
Es ist relativ schwierig. Ich würde es mir nicht trauen zu sagen. Ich könnte es jetzt nicht einschätzen. Ich glaube, dass es einerseits schon einen großen Respekt davor gibt, mit der FPÖ zu koalieren und große Widerstände innerhalb der Partei, auch innerhalb der steirischen SPÖ. Andererseits muss man die Realität anerkennen und das ist die, solange man als SPÖ kategorisch Nein zur FPÖ sagt, hat die ÖVP immer den Vorteil, dass die ÖVP de facto auswählen kann, mit wem sie koaliert und sitzt die ÖVP immer am längeren Ast. Das ist ein strategischer Nachteil, das ist klar. Vor allem, es bringt auch nichts, wenn man immer nur die SPÖ sagt, wir koalieren mit der FPÖ nicht. Wenn es die ÖVP dann doch macht, dann schießt man sich selber die ganze Zeit nur ins Aus, ohne dass man selbst eine reale Chance hat, an die Macht zu kommen und Macht auszuüben. Und das ist halt Sinn und Zweck einer politischen Partei. Dafür gibt es eine Partei, dafür, dass sie gestalten kann, dafür, dass sie Macht ausübt, dafür, dass sie in diese Position kommt. Es ist eine extrem schwierige Frage. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich halte es durchaus für realistisch.
Wie gesagt, dieses Ausschließen, das kam ja von Franz Vranitzky, den ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler, der eben gemeint hat, nein, mit der blauen Partie, hat er zwar wörtlich so nicht gesagt, aber mit der Freiheitlichen Partei, nein, machen wir nicht. Der Bruno Kreisky, lange vor Vranitzky, hatte da geringere Berührungsängste. Er war, glaube ich, der Erste, der rot-blau ins Leben gerufen hat. Was glauben Sie, wird es Blau-Rot in der Steiermark geben?
Ich kann den Verhandlungen nicht vorgreifen, weiß auch nicht jetzt, was da die einzelnen Verhandler ausmachen.
Aber was würden Sie sich wünschen?
Ich halte es für sehr realistisch und ich halte immer, und habe das auch hier im Studio schon mehrfach betont, dass eine blau-rote Zusammenarbeit ich durchaus was abgewinnen kann. Das hat auch im Burgenland zuletzt sehr, sehr gut funktioniert und bin auch überzeugt, dass das dort wieder auch in Kürze sehr gut funktionieren wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in der Steiermark funktionieren kann. Und ich glaube, die SPÖ hat sich mit diesen Franitzky-Doktrinen, die Sie gerade angesprochen haben, keinen Gefallen getan. Weil ab dem Zeitpunkt, wo die SPÖ kategorisch die FPÖ ausgeschlossen hat, ist sie ausgeronnen in Richtung Freiheitliche Partei. Die Kernwählerschicht der Sozialdemokraten, das sind die Arbeiter. Die Arbeiter wählen mittlerweile großteils freiheitlich. Das sind eigentlich Leistungsträger. Auch die Sozialdemokratie war ursprünglich eine Partei, die von Leistungsträgern, halt nicht von Unternehmen, sondern von Arbeitern gewählt wurde. Aber die haben in Wahrheit kein Interesse mehr an der Sozialdemokratie. Und ich glaube, nur wenn die SPÖ auch diesen Schritt macht, ihr eigenes Handeln dazu überdenken und auch dieses Ausschlussverhalten gegenüber der FPÖ zu überdenken, wird die Sozialdemokratie wieder irgendwo erstarken können. Wenn sie weiter darauf beharrt, die FPÖ auszuschließen, wird das nicht funktionieren. Gleichermaßen prophezeie ich der ÖVP. Sollten die mit der Partie um Nehammer, die FPÖ und Kickl massiv ausschließen, sich durchsetzen, wird die ÖVP in die Bedeutungslosigkeit versinken.
Da habe ich nur an der Stelle anzumerken, dass es die für mich einzig positive Neuigkeit der letzten Tage. Der Kronzeugenstatus für Thomas Schmidt wird natürlich dazu führen, dass die Partie rund um Sebastian Kurz, die ordentlich beim Intrigenspinnen war in den letzten Wochen und innerhalb der ÖVP massiv quergeschossen hat, die haben jetzt natürlich ein Problem. Also ich glaube, für Nehammer wird es jetzt tatsächlich einfacher. Ich hatte in den letzten Wochen immer die Befürchtung, dass aus dieser Dreierkoalition nichts wird, weil der Nehammer das innerhalb der ÖVP nicht durchbringt, weil es eben innerhalb der ÖVP gerade von Seiten des Wirtschaftsflügels, aber auch diesen türkisen Jüngerinnen, die immer noch sich kurz zurückwünschen, große Widerstände gibt gegen die Koalition. Aber jetzt mit dem Kronzeugenstatus von Thomas Schmidt glaube ich, dass es mit Sebastian Kurz nicht mehr so rosig ausschaut.
Nur kurz zur Erklärung. Wer ist Thomas Schmidt eigentlich? Er ist der Chatman. Auf seinem Handy wurden insgesamt 300.000 Nachrichten gefunden, die wirklich die gesamte Spitze um Sebastian Kurz, aber auch anderer Politiker in ein extrem schlechtes Licht gerückt hat. Der hat jetzt eine Kronzeugenregelung bekommen. Das heißt,
er sagt gegen Sebastian Kurz aus, er sagt gegen andere Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerinnen in der ÖVP aus, aber auch gegen durchaus reiche, prominente Personen, die da im Gespräch sind, wie Sigi Wolf oder auch der Pira zum Beispiel, weil wir KTM vorher als Thema hatten. Und da werden sich jetzt einige natürlich sehr, sehr fürchten, weil der Kronzeugenstatus, also die Zuerkennung, dass er diesen bekommt, bedeutet natürlich, dass man ihn A für einen validen Zeugen hält, dass er B tatsächlich was zu sagen hat und dass er C auch wirklich auspackt. Er belastet sich ja mitunter auch selbst, aber mit diesem Kronzeugenstatus hat er halt den Vorteil, dass er nicht ins Gefängnis werden müssen. Für Sebastian Kurz könnte es jetzt tatsächlich eng werden.
Andere meinen aber, dass Thomas Schmidt dann ja eigentlich nur ein Mann ist, der viele Geschichten erzählt, um seine eigene Haut zu retten. Wie sehen Sie diese Kronzeugenregelung für diesen Mann?
Ich kann in diese Internas der türkisen Truppe nicht einblicken und bin da jetzt auch, wie gesagt, vorher kein Insider von denen. Aber natürlich ist das, das muss man schon so sehen, für Sebastian Kurz, die Frau Barmena völlig recht, nicht wirklich positiv. Weil da das ein oder andere sehr unappetitliche Machelore im Raum steht. Das könnte natürlich letztendlich das Comeback des Sebastian Kurzes verhindern. Was aber dennoch nicht für Karl Nehammer spricht und für seine favorierte Koalition. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da am Ende des Tages vielleicht auch bei der ÖVP ein völlig anderer sich dann in den Vordergrund bringt, den wir jetzt alle nicht am Radarschirm haben.
Ja, ich wüsste nämlich auch nicht, wer das sein sollte, weil so dick ist die Personaldecke der Parteien heute nicht mehr, was auch mitunter die Schuld der Parteien selbst ist, muss man an der Stelle
sagen. Trotzdem bleiben wir noch einmal bei der Grundsatz. Grundzeugenregelung, macht es wirklich Sinn, in einer Republik, die ohnehin von so vielen Problemen so gebeutelt wird, also täglich Firmenschließungen, Massenentlassungen, Diskussionen, zwei Regierungen, die überhaupt noch nicht fertig sind, jetzt plötzlich einen, naja, sagen wir doch nicht sehr gut beleumundeten Mann, die Kronzeugenregelung zu geben, damit wieder über Jahre hinweg nach hinten diskutiert wird, anstatt endlich Aufbruchstimmung in diesem Land zu signalisieren?
Also ich glaube, dafür, dass in Österreich Aufbruchstimmung aufkommen kann, braucht es einmal dringend politische Hygienemaßnahmen. So wie es in Italien ein Manipulite gab, so wie in Italien und anderen Ländern Korruption, die ein massives Problem war, aktiv angegangen worden ist von der Justiz. Im Übrigen haben dabei Staatsanwälte in Italien ihr Leben riskiert, wurden mitunter ermordet. Genauso glaube ich, dass das in Österreich sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben in Österreich ein Korruptionsproblem, das ist evident. Ich behaupte auch nicht, dass das etwas ist, was nur die ÖVP betrifft, sondern wir wissen, dass das mehrere Parteien betrifft, wenn nicht sogar alle, die in der einen und anderen Art und Weise. Und demnach glaube ich, dass das auch für die Bevölkerung extrem wichtig ist. Also wenn ich als Wählerin sowas lese wie, wir zahlen alle brav unsere Steuern, wir gehen alle brav arbeiten und dann liest man sowas wie, da kommt irgendein Reicher daher und der ruft bei der Finanz an, trifft sich mit irgendeinem Finanzbeamten bei der Tankstelle und muss dann ein paar Millionen weniger Steuern zahlen. Ich meine, das widert doch bitte alle nur noch an und da verliert man doch den Glauben an die Politik und an die Rechtsstaatlichkeit. Und da fühlt man sich dann auch als Bevölkerung nicht mehr respektiert und nicht mehr fair behandelt. Und wie soll man auf eine Politik vertrauen, von der man das Gefühl hat, dass sie einen die ganze Zeit von vorne bis hinten nur verarscht? Und dementsprechend glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass auch mal das Gefühl von Gerechtigkeit entsteht, dass man nicht immer das Gefühl hat, die da oben, die Reichen, die können sich's richten und die verhabert sind, die kriegen durch, was sie wollen.
Aber
sondern
das ist ja an sich die politische Hauptaussage der Freiheitlichen Partei. Aber im Endeffekt ist bei all diesen ganzen Untersuchungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Ende nach jahrelangem Recherchieren nichts herausgekommen.
Oh ja, ich glaube schon, es ist herausgekommen, ein irrsinniger Schaden im Vertrauen an die Justiz. Also ich glaube, dass sehr viele Österreicher extrem frustriert darüber sind, dass tatsächlich echte Verbrecher, die einen Überfall begehen, die ein Mädel vergewaltigen etc., die ihre Frauen schlagen oder umgekehrt straffrei oder mit Ministrafen ausgehen, währenddem eine enorme Ressourcenkraft darin gebunden wird, Politikprozesse in diesem Land zu führen. Also da ist natürlich auch die Justiz in der Zwickmühle. Sie muss wirklich liefern, weil das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung ist natürlich erschüttert. Nach all diesen Anklagen, da möchte ich jetzt nur Heinz-Christian Strache einmal wieder hernehmen, der unzählige Prozesse gemacht wurden, unzählige Ermittlungen geführt wurden, wo überall böse Dinge in irgendwo eine Chatnachricht hineininterpretiert wurden und am Ende des Tages ist überhaupt nichts übergeblieben. Ich sage jetzt einmal, das ist auch für die Justiz ein Problem, wenn in einem Land Politprozesse geführt werden, während dem auf der anderen Seite echte Verbrecher frei herumlaufen und möglicherweise nur bedingte Strafe bekommen, wenn sie überhaupt etwas bekommen. Also da haben wir auch ein Glaubwürdigkeitsproblem mittlerweile leider in Österreich.
Das heißt, Sie halten das für einen Fehler, dass Thomas Schmidt Kronzeuge ist?
Nein, das würde ich so auch nicht sagen, weil es ist eine unabhängige Entscheidung, in die ich nicht eingreifen möchte und auch nicht eingreifen kann. Ich glaube, dass es eine Justizreform im Bereich des Strafrechts in Österreich braucht, dass man endlich wieder einmal echte Straftaten stärker verfolgt als irgendwelche Kleinigkeiten, die teilweise viel schlimmer verfolgt werden. Es ist schon ein Unterschied, wenn ich auf der Straße jemanden niedersteche und dem seine Geldbörse raub oder einbreche, dem fessle und all sein Hab und Gut wegnehme oder ob ich vielleicht irgendeine Finanzmachelore oder eine Absprache. Beides nicht gut. Beides möchte ich hier sagen, ist schlecht. Aber dass das ungleich gewertet wird und dass der Finanzstraftäter unter höher bestraft wird als der, der Gewalt gegenüber anderen Personen ausführt, das ist in Österreich einfach ungerecht und da braucht es dringend eine Reform. Und wenn ich mir diese Dreierkoalition da anschaue, die kurz vorm Scheitern ist, auch da werden sie keinen großen Wurf landen. Im Gegenteil, da werden sie vielleicht noch ein paar Meinungsdelikte einführen, um andere zu verfolgen. In Deutschland haben wir natürlich noch Einsatz mittlerweile Situationen, wo ein Vergewaltiger freigeht im Internet, kritisiert das eine Person und wird dann stark bestraft, kriegt eine Hausdurchsuchung etc. Und der Vergewaltiger ist trotzdem frei. Also das sind Absurditäten, in der sich ein Rechtsstaat ad absurdum führt, und genau das müssen wir warnen, dass das nicht passiert, und wir müssen schauen, dass wieder die echten Straftäter bestraft werden und nicht Leute, die irgendeine Meinung äußern.
Also ich gebe Ihnen in zwei Punkten recht. Ja, natürlich dauern die Verfahren viel zu lange. Das liegt daran, dass die Justiz in den letzten Jahrzehnten einigermaßen ausgehungert worden ist, dass wir einen massiven Personalmangel innerhalb der Justiz haben und dass Verfahren über Jahre dauern, weil viel zu wenige Menschen gigantische Berge an Akten bearbeiten müssen. Ich gebe Ihnen auch recht. Ich finde, dass gerade Gewalttaten gegenüber Menschen, gegenüber körperliche Gewalttaten, Übergriffe, auch sexuelle Übergriffe und so weiter, dass es da viel zu viel Milde gibt. Also dass auch zum Beispiel, dass Messerstechereien nicht als Mordversuch gewertet werden und so. Obwohl die oft tödlich enden. Also das, ja, da gibt es definitiv eine Baustelle, so wie in vielen Bereichen der Justiz. Das hat für mich aber in keinster Weise einen widersprüchlichen Charakter zu dem, dass ich sage, es ist auch wichtig für die politische Hygiene in einem Land, dass die Bevölkerung das Gefühl von Gerechtigkeit hat und dass die Bevölkerung das Gefühl hat, vor dem Gesetz sind alle gleich, und nicht die, die reich sind und die gut vernetzt sind, die können sich's richten. Die zahlen keine Steuern, die kommen nicht ins Gefängnis, die können tun und lassen, was sie wollen. Währenddem jeder von uns natürlich vor der Justiz für alles voll haftbar gemacht werden kann. Also diese Gerechtigkeit und diese Gleichbehandlung halte ich schon extrem wichtig, und das ist in meinen Augen
überhaupt kein Widerspruch. Moment, sehe ich hier die Gleichbehandlung in umgekehrter Sicht. Es ist so, dass jene, die echte Straftäter werden, nicht verfolgt werden, dass da die Polizei und die Justiz nicht die Kapazitäten hat, weil sie politisch gebunden sind.
Nein, das bis ist ein gewissen Unsinn, Grad, weil das sind ja verschiedene Staatsanwaltschaften. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft,
ja, da gibt es eine ganz tolle eigene Abteilung mit viel Geld, die bis jetzt noch nichts.
Na, die ist total klein, die ist ausgehungert, da arbeiten 12 Leute oder so, also das ist lächerlich. Und die haben miteinander auch nichts zu tun, und so funktioniert die Verwaltung nicht. Also das eine ist kein Widerspruch zu dem anderen, aber wie gesagt, ich gebe Ihnen ja nicht in allem Unrecht, was Sie sagen. Ich glaube nur, wie gesagt, es ist wichtig, dass die Bevölkerung ein Vertrauen in die Politik haben kann, und ich glaube, wir müssen auch irgendwann einmal wieder an den Punkt kommen, wo Politiker und Politikerinnen Menschen sind, die eine Vorbildfunktion erfüllen und nicht Leute, die einen anbiedern, weil man sich denkt, die führen sich auf, dass einem schlecht wird davon. Und an dem Punkt sind wir in Österreich teilweise inzwischen leider.
Ja, wir werden sehen, was diese Kronzeugenregelung für Thomas Schmidt in der Endkonsequenz wirklich bedeutet, was ja jetzt dann noch ausgeforscht wird. Übrigens so eine Frage ganz nebenbei. Können Sie sich eigentlich erinnern, wie viele Jahre ausgefasst hat unser ehemaliger Finanzminister Karl-Heinz Grasser, und ob er jemals eingesessen ist oder ob der Prozess eigentlich jetzt schon abgeschlossen ist, oder Walter Maischberger oder wie sie alle heißen. Ja, es gibt viele Fragen in diesem Land. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Koalitionsverhandlungen im Palais Epstein, die stocken. Man hat irgendwie den Eindruck, als ob das alles nicht so rund läuft, wie sich das Kanzler Karl Nehammer ursprünglich vorgenommen hat. Die Zuckerrohr-Koalition ist nicht so süß, wie man vielleicht glaubt. In der Steiermark, wie gesagt, gibt es diesen krachenden Wahlerfolg von Mario Kunasek. Das hat natürlich schon Auswirkungen auch auf die Politik in Wien und überall, egal ob in Österreich, in Deutschland, kracht es in der Industrie. Massenentlassungen in Österreich bei KTM. Die Schaeffler Group in Berndorf sagt auch, wir werden das Werk schließen. VW, wie gesagt, kracht. Und wenn die Deutschen Schnupfen haben, haben wir in Österreich schwerste Lungenentzündung. Und genau in diese Phase, man glaubt es ja eigentlich nicht, empfiehlt uns die EU-Kommission ein Rauchverbot im Freien. Ja. Also, wir sollen im Freien nicht mehr rauchen dürfen, und man sagt aber nicht dazu, Punkt 1, wie wird das exekutiert, Punkt 2, wo soll ich dann eigentlich dann noch rauchen? Ja, was halten Sie von diesem Vorstoß, Frau Pamina?
Ich glaube, es ist definitiv nicht das wichtigste Gesetz, das jetzt gerade von der EU-Kommission kommt. Und da gibt es natürlich größere und wichtigere Baustellen. Das will ich nicht in Frage stellen. Ich finde es aber grundsätzlich auch durchaus legitim zu sagen, dass der Gesetzgeber seine Schutzfunktion einnimmt und dass gewisse Bereiche, weil da zum Beispiel Kinder sind, seien es Spielplätze, seien es Parks und so weiter, rauchfrei sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den gesamten öffentlichen Raum gelten soll. Das würde ich, um ehrlich zu sein,
verschulden auch bei Spielplätzen
für stark übertrieben halten. Aber bei Spielplätzen zum Beispiel, also ich meine, ich bin halt eine Mama, ich habe zwei kleine Kinder. Ich finde es jetzt, um ehrlich zu sein, nicht besonders prickelnd, wenn ich mit meinen zwei Kindern am Spielplatz gehe und da stehen irgendwelche Leute und trinken Bier und rauchen und machen andere Dinge vor meinen Kindern. Das finde ich dann eigentlich schon gut, wenn man sagt, dass das da nicht sein muss. Vor Schulen, vor Kindergärten. Also es kommt für mich darauf an, wo das zur Anwendung kommt und wie streng das gemacht wird.
Und wo darf man in der Lugner City eigentlich noch rauchen?
Vor der Lugner City selbstverständlich, und beispielsweise haben wir noch im Entertainment-Bereich in der Gastromeile einen Raucherkurbel, wo das auch noch geht. Und auf den vielen Terrassen, man glaubt es nicht, die Lugner City ist einer der wenigen Einkaufscenter, wo man gerade an schönen Sommertagen auch im Freien seinen Kaffee genießen kann oder essen gehen kann. Da gibt es einige Dachterrassen, wo man Gott sei Dank noch rauchen kann. Aber jetzt auf die Ursprungsfrage zurückkommend. Ich halte es für ein Riesenproblem, wenn ein Staatengebilde wie die Europäische Union Dinge vorwegnimmt, die in Wahrheit kommunal gelöst gehören. Wie Sie völlig richtig gesagt haben, auf Kinderspielplätzen soll natürlich nicht geraucht werden. Wenn dort gesoffen wird, ist das auch problematisch. Und vor allem problematisch ist, wenn am Kinderspielplatz, so wie in meinem Heimatbezirk in Mariahilf, Drogen konsumiert werden und dann in der Sandkiste Spritzen stecken. Das ist das, was wir aktuell haben. Spritzen, Drogen konsumieren ist sowieso in der Öffentlichkeit verboten. Da müsste man halt kommunal noch stärker darauf eingehen, dass man mehr Polizeipräsenz zeigt, dass man eben auch Maßnahmen auf kommunaler Ebene trifft. Das wird man mit einem Rauchverbot im Freien in der ganzen Europäischen Union nicht lösen. Und das ist das große Problem, was diese EU hat. Diese EU macht permanent irgendwelche globalen Gesetze, die irgendwo die Freiheit der Einzelnen einschränkt, wie zum Beispiel auch das Trinkhalmverbot aus Plastik, völlig wertlos. Jetzt kaum alle auf diesen grauslichen Papierstrohhalmen herum, die dann genauso im Restmüll landen, genauso angezündet werden und nicht im Papiermüll wie die Plastikstrohhalme und in Wahrheit in der Produktion viel schlechter sind, weil natürlich für Papier immer Wald abgeholzt werden muss. Also da gibt es irgendwelche Lobbys wahrscheinlich, die diese Papierstrohhalme herstellen, die haben gut lobbyiert in Brüssel, im Europaparlament oder in Straßburg, und deshalb wurde das so umgesetzt, und das halte ich für höchst problematisch. Ich kann dieser EU, so wie sie aktuell existiert, kaum etwas Positives abgewinnen. Ein Satz noch. Ich kann mich erinnern, wie ich vor vielen Jahren als junger freiheitlicher RFJ-Politiker bei Schuldiskussionen unterwegs war. Da wurde mir bei Europawahlen immer erklärt, die EU ist das tolle Friedensprojekt. Deshalb brauchen wir die EU. Jetzt haben wir Krieg in Europa, weil die EU völlig versagt hat. Natürlich, weil der Russe auch kein Guter ist, aber weil man auch vergessen hat, zu verhandeln und gar nicht an den Verhandlungstisch will, sondern irgendwo weiter Waffen liefert, gibt es Krieg in Europa. Also auch das Friedensprojekt EU ist gescheitert. Ich glaube, dass die EU allgemein komplett reformiert gehört. Ich bin nicht für einen Ausstieg aus der EU, aber ich glaube, wir müssen dieses Konzept reformieren, wie wir auch unser Österreich reformieren müssen. Auch das ist wirklich wichtig. Ich liebe Österreich. Österreich ist mir das Wichtigste. Aber Österreich gehört reformiert und auch die Europäische Union gehört reformiert.
Okay, also der Sprung von Plastikstrohhalmen zu Putin war jetzt ein sehr weiter. Ich glaube, da kann ich in der kurzen Zeit nicht sinnvoll drauf eingehen. Was ich aber jedenfalls sagen möchte, Putin ist niemand, mit dem man einfach so verhandeln kann. Das ist niemand, mit dem man sich einfach so an einen Verhandlungstisch setzen kann, sondern der geht rein mit einer Maximalforderung. Der sagt, er will sein altes großrussisches Reich wiederherstellen, und das macht er. Und es ist jetzt nicht so, als ob wir da jetzt einen großen Verhandlungsspielraum hätten als Österreich oder als Europa.
Also Österreich nicht, als Europa schon.
Auch als Europa ist das nicht besonders einfach. Und jetzt einfach zu sagen, okay, wir lassen ihm die Ukraine und dann holt er sich als nächstes Moldawien und dann sind wir komplett schutzlos ausgeliefert. Einem, wie ich sagen würde, durchaus auffälligen, interessanten Mann. Ich formuliere es mal höflich. Also ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und ich halte das für total verquer. Also ich finde, man kann die EU gerne kritisieren, man kann gerne sagen, die EU macht Dinge falsch, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber jetzt zu sagen, die EU wäre in irgendeiner Art und Weise für den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine verantwortlich. Das
für den Angriff nicht, aber für die schlechten Verhandlungen und für die Waffenlieferungen ist die EU sehr wohl verantwortlich.
Man kann mit Putin verhandeln.
Es sind die EU-Staaten, die diesen Krieg beheizen.
Dann wäre die Ukraine Russlandschutzpakt
Schauen wir uns das tolle Beispiel Libyen an. Das waren auch EU-Staaten, die gezündelt haben, die dort den Gaddafi, der auch kein Guter ist, ich möchte den Gaddafi nicht verteidigen, die den Gaddafi umbringen haben lassen, die dort Waffen hingeliefert haben, die doch selbst Angriffe gemacht haben. Heute ist Libyen ein Staat, in dem im Wort kein Recht mehr herrscht. Man hat dort ein Gebilde produziert, in dem irgendwelche Stammesfürsten, der die größte Kalaschnikow hat mit den meisten Munition, hat dort das Sagen. Die Scheinregierung, die noch von der Europäischen Union geschützt wird, ist lächerlich und wird von Islamisten bewacht. Das ist das Ergebnis, was in Libyen passiert wird. Und ich sage ganz klar, wir müssen in der Ukraine Frieden schaffen. Das werden wir nur am Verhandlungstisch tun. Und das ist wichtig, weil dann auch die Ukraine aufzubauen einen Aufschwung für ganz Europa bringen kann. Aber wenn wir da jetzt weiter Waffen liefern und einen Krieg mit Russland herbeibringen, ist das für uns das Allerschlimmste, was es geben kann. Und ich glaube, Frieden ist das Allerwichtigste. Und das Lustige ist, dass ich als Freiheitlicher, die immer ein starkes Militär wollen, auch jemand, der selber im Militär war, ich glaube, Militär ist sehr wichtig, dann Frieden gegenüber Linken, die irgendwo mit einer, die alle nicht gedient haben, die mit irgendeiner Regenbogen-Spaßtruppe Krieg führen wollen, das kann nicht funktionieren. Es muss Frieden geben, natürlich auch ein starkes Militär und wir brauchen auch in Österreich ein starkes Bundesheer, aber Frieden ist das Allerwichtigste
jetzt
auf dieser Welt.
Jetzt sind wir schon wieder beim anderen Thema. Egal, ich will darauf hinaus, wenn Sie sagen, Europa führt einen Krieg herbei, dann ist das faktisch falsch und dann geht das zu weit und das ist ein Topfen, den Sie da
mit Waffenlieferungen selbstverständlich. Deutschland,
den Krieg hat
Deutschland.
Putin einseitig begonnen.
Ja,
Putin
und anstatt an, ja, mag so sein, mag so sein. Aber anstatt, dass man Frieden macht, liefert man weiter Waffen.
Das, was Sie da machen, ist extrem relativierend und ist meiner Meinung nach wirklich schon grob an der Geschichtsfälschung und ist für mich schon Desinformation.
Ja, Sie sehen also, es herrscht da nicht immer eine Meinung bei uns im Studio. Trotzdem, obwohl wir heute sehr schwierige Themen bearbeitet haben, möchte ich Ihnen eines sagen. Österreich ist ein tolles Land mit sehr guten Menschen drin. Ich danke vielmals für dieses Gespräch, Veronika Bornena. Danke vielmals, Leo Lubner.
Herzlichen Dank.
Und einen schönen Abend noch.